Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mit 48 nochmal angreifen. Turnoma Schusovitina will es wissen.
Fahrer und Teams motzen. Aber warum baut die Formel 1 das Sprintformat trotzdem aus?
Euphorische Träume und harte Arbeit, so erobert St. Pauli die Tabellenspitze.
Aldag statt Peutschke, ein Upgrade für Bora?
Das sind sie am heutigen Dienstag, die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht's heute um ein Sportevent mit 3 Ringen, nicht mit 5.
Und dazu sagen wir guten Morgen. Hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute eine Menge vorbereitet. Natürlich wieder mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID. Und ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schönen guten Morgen am amerikanischen Mach-Etwas-Nettes-Tag. Was wir beiden machen, wisst ihr. Wir machen Podcast. Was ihr macht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, was Kunstturnerin Oksana Chusovitina mit ihren mittlerweile 47 Jahren macht.
Und zwar schuften für die Asienspiele 2022. Dort will die, nennen wir sie mal Turnoma, noch einmal an den Start gehen und hat dafür das eigentlich angekündigte Ende ihrer Laufbahn doch nochmal verschoben.
Ja, man muss sich das mal vorstellen. 1992, da war Chusovitina Mannschafts-Olympiasiegerin geworden, hatte danach einiges in ihrer Karriere erlebt, war 2006 bis 2012 auch in Diensten des Deutschen Turnerbundes. Tja, und nun will sie für ihr Geburtsland Usbekistan nochmal versuchen, eine Medaille zu gewinnen.
Mit Stand jetzt 47 und dann zum Zeitpunkt der Asienspiele 48 Jahre, schon fast ein biblisches Alter für Sportlerinnen. Aber es gibt ja viele Beispiele, dass auch im fortgeschrittenen Sportleralter noch Höchstleistungen möglich sind.
Wobei Turnen da ja schon etwas speziell ist, aber sonst gibt's ja genug Beispiele. Isabel Werth mit 52 immer noch Weltklasse. Der älteste männliche Olympiasieger ever bei Winterspielen war bei seinem Goldmedaillengewinn 54 Jahre und 102 Tage alt. Robin Welch hieß er, ein schottischer Curler. 1924 in Chamonix hat er mit seiner Mannschaft gewonnen.
Und noch ein älterer war der älteste Olympiasieger bei Sommerspielen, Oskar Gomersvan aus Schweden. Das war 1912, da holte er Gold mit 64 Jahren und 257 Tagen.
Naja, aber der war Schütze, also gutes Auge hat er auf jeden Fall in dem Alter noch gehabt, aber so körperlich musste er sich ja nicht verausgaben, wie das jetzt bei Chusovitina beim Turnen ist, ja, da wird schon was anderes verlangt, muss man schon sagen. Von daher, da hat sie sich mit fast 50 ja schon einiges vorgenommen. Auf jeden Fall Respekt davor. Sagt man da eigentlich Hals- und Oberschenkelhalsbruch? Was wünscht man da?
Der ist gut. Wünschen wir ihr das Beste dafür.
Stand jetzt.
Aktuell.
Ach du meine Güte, da kommt ja einiges auf uns zu in der neuen Formel 1 Saison. Ein Rekordkalender mit 23 Rennen und dazu kommen noch 7 oder 8 Sprintrennen.
Und damit doppelt so viele wie in dieser Premierensaison des neuen Modus. Formel 1 Geschäftsführer Stefano Domenicali, der hat diese Verdopplung der Sprintrennen damit begründet, dass die Premieren, ja, so ein Zitat, unglaublicher Erfolg gewesen seien.
Da lachen ja die Hühner. Die Meinung, der hatte ziemlich exklusiv. Die kritischen Stimmen überwiegen eindeutig bei den Fans und auch bei den Fahrern und den Teams. Nach den Versuchen in Silverstone und Monza meinten zum Beispiel Mercedes-Sportchef Toto Wolff, jetzt machen wir das in Interlagos nochmal, dann können wir sagen, wir haben es probiert und wir können es wieder sein lassen.
Ja, und ähnlich überschwänglich begeistert hat sich auch Sergio Perez gezeigt. Er hat gesagt, ich denke, der Sprint ist für die Fans genauso langweilig wie für uns Fahrer. Im Grunde bringt das alles überhaupt nichts. Aber warum erfreuen sich die Sprints bei den Aktiven eigentlich so geringer Beliebtheit?
Ja, weil es bei den Sprints im Prinzip mehr zu verlieren als zu gewinnen gibt. Denn klar, der Sieger bekommt 3 Punkte, steht im Rennen am Sonntag auf Pole, aber derjenige, der crasht, den Unfall baut, nicht ins Ziel kommt, der hat dann im Rennen die A-Karte gezogen und muss ganz hinten anstehen. Und dieses Risiko sind die paar Punkte den meisten dann eben doch nicht wert. Zum Überholen auf den meisten Strecken ist es sowieso ziemlich schwierig.
Das könnte sich natürlich ändern, indem man mir Punkte jetzt für die Sprints vergibt. Aber das zöge dann wieder andere Probleme nach sich. Dann meckern wieder einige, würde man sagen, das würde jetzt diesen eigentlichen Grand Prix entwerten, so heißt es. Man könnte natürlich auch das Sprintrennen einfach als eigenständiges Event durchführen. Das würde dann bedeuten, die Quali am Freitag entscheidet sowohl über die Startaufstellung für den Sprint als auch für das Hauptrennen. Es ginge dann am Samstag eben nur um Punkte. Man könnte ein bisschen was riskieren, weil die Startaufstellung am Sonntag davon nicht angetastet würde.
Also klar ist auf jeden Fall, wenn es schon mehr Sprintrennen geben wird, muss sich definitiv etwas am Ablauf, am Reglement ändern. Alles andere wäre den Fans nicht zu verkaufen.
Und das wird's auch, das hat Domenicali schon angekündigt, da wird sich was ändern. Es werden Belohnungen und Punkte auf eine ganz neue Art vergeben, aber wie genau, dazu hat er sich noch nicht in die Karten gucken lassen, dazu hat er sich noch nicht geäußert. Und sicherlich auch das Reglement 2022, das wird schon dafür sorgen, dass es ein bisschen actionreicher wird, weil ja auch die Autos dann technisch wahrscheinlich wieder etwas näher beieinander liegen, nicht mehr so große Abstände und Leistungsunterschiede da sein werden. Aber klar ist auch, warum die Formel 1, ganz egal, was kommt, an den Sprints einfach festhält.
Ja, also sie bringen ihren kommerziellen Nutzen. Der Freitag wird durch das Qualifying aufgewertet, das bringt höhere Einschaltquoten und der Samstag durch das Sprintrennen nochmal. Ist also an allen drei Renntagen immer Action und das spült natürlich Geld in die Kasse.
Und darum, und eigentlich um nur darum geht's.
Top und Flop.
Top des Tages ist Freistilringer Horst Lehr, denn der hat bei der WM der Ringer in Oslo in der Klasse bis 57 Kilogramm Bronze geholt. Die erste deutsche Medaille bei den Titelkämpfen 2021 und die erste Freistilmedaille überhaupt seit, Achtung, 1999. Es wurde also höchste Zeit mal wieder.
Und unser Flop des Tages heißt Paco Lopez und Mitchell. Die beiden wurden gestern bei Levante und Getafe von ihren Ämtern entbunden. Sie sind die ersten beiden Coaches, die in der neuen Saison in Spanien die Papiere bekamen.
Stand jetzt aktuell.
Vor 10 Jahren stieg der FC St. Pauli aus der Bundesliga ab, müht sich seitdem vergeblich wieder hochzukommen. Aber Stand jetzt sind die Hoffnungen, dass die Zweitliga-Zugehörigkeit bald beendet sein könnte, riesengroß.
Ja, und das völlig zu Recht. Der FC St. Pauli, der steht nach 9 Spieltagen mit 19 Punkten an der Tabellenspitze. Und nicht nur das, also 19 Punkte nach 9 Spieltagen, das ist eine Ausbeute. So viel hatten die St. Paulianer noch niemals zuvor in ihrer Zweitligageschichte je eingesammelt.
Auswärts ist die Bilanz zwar eher mäßig, gerade mal 4 Punkte gab es da in 4 Auswärtspartien, aber dafür hielten sich die Hamburger vor eigenem Publikum am Millerntor mehr als schadlos. Das Millerntor ist eine Festung. 5 Spiele, 5 Siege und 15:3 Tore.
Ja, und das reicht in der zweiten Liga eben auch zur Tabellenführung, zur Basis des aktuellen Erfolgs, auf den noch vor 9 Monaten niemand zu hoffen gewagt hatte. Damals schwebte St. Pauli ja in akuter Abstiegsgefahr und Trainer Timo Schulz, der wurde von Fans und Medien ja schon ziemlich angezählt.
Aber er wurde nicht gefeuert. Präsident Göttlich und Sportdirektor Bornemann hielten an Schulz fest, sprachen ihm das Vertrauen aus und gaben ihm Rückendeckung.
Und Schulz und die Mannschaft haben das gerechtfertigt, dieses Vertrauen mit einer Bombenrückrunde. 31 Punkte haben sie eingesammelt, sich aus dem Keller befreit und sind jetzt bis ganz nach oben gestürmt.
Und zwar einfach mal links vorbeigezogen an den ganz großen und hochgehandelten Namen wie Schalke, wie Bremen, wie der HSV. Wie haben sie das bitte geschafft?
Ja, zum einen mit ganz viel Realismus, den sie sich natürlich auch beibehalten sollten. Bloß nicht abheben, sondern einfach wie bisher weiterarbeiten, von Erfolg zu Erfolg, bei aller berechtigter Euphorie. Das sagt auch Trainer Schulz. Er sagt wörtlich, ich mag niemandem das Träumen verbieten, wenn er dabei das Arbeiten nicht vergisst. Das ist sein Credo und das läuft ganz gut, damit fährt er ganz gut. Und fußballerisch gibt's natürlich auch ein paar Gründe. Kompakte und starke Defensive, erst 8 Gegentore, das ist natürlich schon mal eine Bank hinten. Und offensiv bringt dieser spielerisch doch durchaus beeindruckende Fußball dann auch noch viel Zählbares hervor, denn geschossen haben sie eben auch schon 19 eigene Tore, liegen damit auch in der Spitzengruppe der zweiten Liga und haben selbstverständlich dadurch ziemlich viel Selbstvertrauen getankt. Und wenn es der Trainer jetzt schafft, dass sie wirklich nicht überdrehen und so weitermachen, ja, ist noch ein bisschen früh, das Feld schon zu verteilen, aber dann würde ich sagen, die realistische Chance auf den Aufstieg ist durchaus da, aber sie müssen eben weiter durchziehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Jeder, wirklich jeder kennt die 5 olympischen Ringe, aber Malte, weißt du, wofür das Emblem 3 Ringe steht?
Ja, selbstverständlich. Für die Mittelmeerspiele, an denen nehmen Anrainerstaaten aus Europa, Asien und Afrika teil, also von drei Kontinenten, daher auch die drei Ringe. Und diese Mittelmeerspiele, die haben heute Geburtstag.
Und zwar den 70. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Am 5. Oktober 1951 wurde die Premierenveranstaltung in Alexandria eröffnet, initiiert vom damaligen IOC-Mitglied Mohammed Taher Pascha aus Ägypten.
Und der Anfang, der war noch vergleichsweise bescheiden. 91 Entscheidungen fielen damals in 14 Sportarten. Mittlerweile hat sich die Zahl der Disziplinen mal locker verdoppelt und die der vergebenen Medaillen sogar verdreifacht.
Ja, und eigentlich hätte die 19. Auflage dieses Jahr in Algerien steigen sollen, bedingt durch die Olympia-Verschiebung, wurde sie aber nun um ein weiteres Jahr, also auf 2022, verschoben.
Und wie alle sportlichen Großereignisse bleiben auch die Mittelmeerspiele von politischen Ränkespielen nicht verschont. Also die arabischen Länder, die lehnen eine Teilnahme Israels ab. Dafür sind auch Sportlerinnen und Sportler aus Ländern wie Portugal und Serbien zugelassen, obwohl die gar nicht am Mittelmeer liegen. Also irgendwie alles schon komisch.
Ja, und es gab viele Jahre Vorbehalte gegen die Teilnahme von Frauen. Die durften erst 1967 erstmals mitmachen bei der 5. Auflage.
Stand jetzt aktuell.
Beim Radsportteam Bora Hansgrohe tut sich was. Ab der kommenden Saison gibt es einen neuen sportlichen Leiter. Der bisherige Enrico Peutschke wird dann von Rolf Aldag abgelöst. Peutschke hat 10 Jahre diese Position innegehabt. Nun muss er gehen. Warum das Ganze?
Der Teamchef Ralf Denk, der hat es gestern so begründet. Er sagte, er möchte durch den Wechsel neue Impulse im Team setzen, alte Routinen abbauen. Und du hast es ja schon gesagt, Peutschke war 10 Jahre im Amt, da ist natürlich alles dann ziemlich festgefahren und eingespielt. Ja, da muss vielleicht wirklich mal ein bisschen frisches Blut her. Das hat er zumindest damit bezweckt.
Also muss Peutschke auch gehen, weil die Ergebnisse nicht dem entsprochen haben, was sich das Team Bora Hansgrohe so vorgestellt hat?
Also laut Teamchef Denk nicht, zumindest nicht vordergründig. Der hat in seinem öffentlichen Statement die Zusammenarbeit als gut bezeichnet. Aber klar, wenn jetzt nicht Luft nach oben wäre, er da nicht irgendwie noch Möglichkeiten der Entwicklung nach oben sehen würde, da hätte er wohl auch keinen Wechsel forciert.
Okay, also dafür, dass die Luft nach oben wirklich dünner wird, soll nun Rolf Aldag sorgen. Also nicht dünner, sondern dass man näher rankommt an die Spitze. Rolf Aldag, war er selbst erfolgreicher Fahrer? Ja, allerdings auch mit einer Doping-Vergangenheit.
Ja, aber das ist mittlerweile, glaube ich, Vergangenheit. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da wohl draus gelernt hat. Und bei seinen Stationen als sportlicher Leiter hat er ja auch durchaus bewiesen, dass er Teams besser machen kann, dann eben auch auf legalem Weg. Und er schafft es auch, über den Tellerrand rauszublicken. Und das ist genau das, was sich Ralf Denk von ihm ja auch bei Bora erhofft, eben mal was neu anzupacken. Und bei HTC Highroad damals, dem Nachfolgeteam der Telekom-Mannschaft zum Beispiel, da hatte Aldag ja ziemlich eng mit dem Rennstallbesitzer Bob Stapleton zusammengearbeitet und die Mannschaft da auch sehr erfolgreich gemacht. Also bis zum Teamende 2011 da viele Erfolge eingefahren und das lag vor allem daran, dass er sich sehr analytisch mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, sehr viele kleinteilige Analysen ausgearbeitet hat, viele Erkenntnisse auch aus der Sportwissenschaft damals umgesetzt hat, einfließen ließ und das hat sich dann tatsächlich in Siegen, aber auch in sehr attraktiver Fahrweise niedergeschlagen und das hätte Denk jetzt auch gerne bei Bora.
Kann man denn aus Sicht von Bora sagen, Aldag ist ein Upgrade zu Peutschke?
Ja, so kann man es tatsächlich ausdrücken. Also Peutschke, dem muss man zugutehalten, dass er das Team Bora damals aus der Drittklassigkeit letztlich in die Welttour hochgeführt hat. Er ist mit der Mannschaft und auch mit den Aufgaben gewachsen, aber, das hat mir auch unser Radsportexperte Manfred Munk bestätigt, ein richtiges Top-Team war Bora nie wirklich. Dazu fehlte letztlich immer die Konstanz. Sie haben zwar Erfolge eingefahren, aber eben nicht wie andere Radsportteams am Stück wie Ineos oder wie Quickstep, sondern eher punktuell punkten können. Und das möchte Denk jetzt eben ändern. Er will neue Wege gehen, hat dafür ja auch nicht nur auf dem Posten des sportlichen Leiters jetzt was geändert. Er hat ja auch die Ausrichtung des Teams insgesamt verändert, das Personal da auch ausgetauscht. Er will auf ein neues Level kommen. Ich bin gespannt, ob er das schaffen wird.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bei der Ringer-Weltmeisterschaft in Oslo ringt Nina Hemmer heute Abend in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm um Gold. Sie trifft auf die Japanerin Sakurai.
und der deutsche Fußball-Frauenmeister Bayern München bestreitet heute sein erstes Spiel in der neu geschaffenen Gruppenphase der Champions League. Ab 21 Uhr treten sie beim portugiesischen Meister Benfica an.
Zuvor bestreitet die TSG 1899 Hoffenheim ihr erstes Gruppenspiel ab 18.45 Uhr gegen HB Køge AS aus Dänemark.
Und Handball wird auch gespielt zum Auftakt der zweiten Hauptrunde des DHB-Pokals. Spielt Titelverteidiger Lemgo beim Zweitligisten Bayer Dormagen. Los geht's um 19.30 Uhr.
Das Spitzenspiel der Runde ist aber das Bundesliga-Duell zwischen Leipzig und den Rhein-Neckar-Löwen. Da geht's um 19 Uhr los.
Und über all das halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt's ja alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de und über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir, na klar, morgen früh wieder für euch da. Schaltet gerne ein, wann immer ihr wollt. Den Startpunkt, den wisst ihr, 7.07 Uhr. Und zwar immer im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da gibt's nicht nur Stand jetzt, sondern generell Sport für die Ohren rund um die Uhr. Über 250 Podcast-Serien. Einfach mal durchklicken. Ihr findet bestimmt was Schönes, was euch interessiert. Und dann hören wir uns morgen wieder zu Stand jetzt. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.